Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gastroenterologisches Quartett, in dem wir aktuelle Themen rund um die Gastroenterologie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Axel Diegners. Ich bin Gastroenterologe in Frankfurt am Main, einer der schönsten Städte Deutschlands, und freue mich hier zusammen mit meinen Kollegen, Frau Privatdozentin Dr. Irina Blumstein aus Frankfurt und Herrn Professor Stefan Schreiber aus Kiel zusammenzusitzen.
Der schönsten Stadt Deutschlands.
Hallo, guten Abend.
Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Step Up, Top Down. Und passend dazu haben wir Herrn Professor Dr. Ulf Müller-Ladner eingeladen. Er ist der Direktor der Abteilung für Rheumatologie und klinische Immunologie der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim und gleichzeitig auch an der Universitätsklinik Gießen für die Rheumatologie und Immunologie verantwortlich. Hallo, Herr Professor Müller-Ladner.
Ja, einen herzlichen Dank für die Einladung. Und da alle die schönsten Städte haben, ich bin der Einzige aus Kurstadt mit funkelnagelneuer Therme und allem möglichen anderen drumherum. Also man kann das Quartett auch in Hessen so komplizieren mit dem kleinen Außenposten in Kiel.
Bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich gerne nochmal Herrn Professor Müller-Ladner ganz kurz auch in anderer Funktion vorstellen. Er ist Rheumatologe, er ist anerkannt in dem Feld der Rheumatologie. In der Rheumatologie gibt es ja nicht so viele Lehrstühle wie in der Gastroenterologie. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, er ist ja auch ein verkappter Gastroenterologe. Er hatte einen großen Teil seiner wissenschaftlichen und klinischen Tätigkeit in Regensburg verbringen können, wo Herr Professor Schölmerich der Klinikdirektor war, so dass er, glaube ich, immer in enger Beziehung mit den Gastroenterologen tätig war. Und daher ist es eine noch größere Freude, dass wir ihn heute hier bei uns haben. Und seine umfassende Wissenheit wird ja auch dadurch zur Sprache und deutlich sichtbar gemacht, dass er neben seiner Tätigkeit als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie auch vor einigen Jahren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin war und die gesamte innere Medizin heute repräsentieren kann. Ich glaube, das prädisponiert ihn wirklich für das heutige Thema. Und lieber Herr Müller-Ladner, vielleicht haben Sie noch was zu ergänzen und können uns gleich in die Thematik so ein bisschen einführen. Wir streiten uns ja immer zwischen den Gastroenterologen und den Rheumatologen, wer sich eigentlich länger mit Biologika beschäftigt, wer mehr zur Verfügung hat. Da schwingt das Pendel, glaube ich, so ein bisschen hin und her. Die Gastroenterologen haben, glaube ich, als erste in der Klinik mit dem Infliximab einen TNF-Alpha-Blocker eingesetzt. Dann haben die Rheumatologen ein Spektrum gehabt, dass wir gar nicht mehr die ganzen Worte uns merken konnten. Und die Rheumatologen sind dann natürlich auch manchmal schneller als wir. Also ich denke, wir haben heute einen hervorragenden Austausch vor uns.
Ja, ich denke, der Anfang war unentschieden, weil das Launch-Symposium, ich glaube im Jahr 2000 von Infliximab damals, war gemeinsam, Gastroenterologen und Rheumatologen, sehr eindrucksvoll. Wir wurden zwar getrennt an dem Event, aber es war gemeinsam, und ich glaube, seitdem hat sich die Entzündungsmedizin auch gemeinsam weiterentwickelt. Wir hatten ein bisschen mehr Glück, dass die Biologika bei uns etwas schneller funktioniert haben, vielleicht auch ein bisschen umfassender von anderen Erkrankungen, aber ansonsten, glaube ich, bewegt sich da die Entzündungsmedizin schon auf Augenhöhe.
Wir haben ja in der Gastroenterologie klassischerweise aus der Vergangenheit immer so die Step-Up-Strategie kennengelernt und sind ja auch lange, sagen wir mal, außerhalb von Deutschland heftig kritisiert worden, dass wir mit weniger wirksamen Medikamenten, vielleicht gar nicht wirksamen Medikamenten, kann man zum Beispiel fachsimpeln, wie toll es ist, Mesalazin beim Morbus Crohn einzusetzen, das fürs erste Jahr zu geben, dann verschiedene Steroide für ein paar Jahre zu geben, dann über die klassischen Immunsuppressiva wie das Azathioprin und Methotrexat zur nächsten Stufe und dann zu den verschiedenen Biologika. Und da wird ja immer neidisch geguckt, wie die Rheumatologen das machen. Jetzt sage ich ja immer ganz böse, die Rheumatologen sind ja auch gar nicht so die besten Top-Downer, sind auch so alte Step-Upper, weil letztendlich kriegt erstmal in der Rheumatologie jeder Methotrexat. Methotrexat ist in der Gastroenterologie, sagen wir, ziemlich verpönt, aber in der Rheumatologie darf man ja gar nichts richtig machen, ohne dass man nicht erstmal ein bisschen Methotrexat gemacht hat. Oder sehen wir das falsch?
Das dürfte für die meisten Erkrankungen stimmen, weil sich einfach herausgestellt hat, dass das Methotrexat für die meisten Erkrankungen ziemlich gut oder sehr gut funktioniert. Es gibt ein paar kleine Abweichungen bei manchen Erkrankungen. Und das Zweite dabei ist, dass die meisten der modernen Medikamente auch aus Sicherheitsgründen natürlich primär mit Methotrexat in Kombi zugelassen worden sind, weil man nicht wusste, wenn man von Methotrexat auf etwas anderes wechselt, was komplett neuer Wirkmechanismus hat, ob das dann tatsächlich auch funktioniert. Deswegen sind die meisten Medikamente erstmal in Kombi mit Methotrexat, also top-down letztendlich zugelassen worden, bevor es dann in die Monotherapie ging. Das ist so ein kleiner Überblick über das gesamte Spektrum. Gibt Ausnahmen, also bei den Psoriasis-Patienten oder Psoriasis-Arthritis ist es ein bisschen anders gelaufen, aber bei den entzündlichen Erkrankungen im Prinzip ja.
Ist das richtig, dass alle Patienten mit Methotrexat jahrelang behandelt werden? Sie sind Rheumatologe, Sie haben eine ganze Reihe von Studien jetzt gesehen, von ganz früh bis super früh, bis vorher und sonst wie. Ist die frühere Erkrankung bei Ihnen bedeutungslos?
Nein, absolut nicht. Die Antwort wäre, man kann unbegrenzt lange mit Methotrexat behandeln, wenn es funktioniert. Sollte es aber innerhalb einer gewissen Frist, und so sind die meisten Leitlinien nicht funktionieren, wird dann sofort Step Up oder Kombi gemacht.
Aber ist das nicht genau der Unterschied zu unserem Ansatz? Wir sagen ja, wenn wir mit einer Basistherapie reingehen, dann hat die versagt in dem Moment. Also dann wirkt die nicht. Ist das nicht bei Methotrexat auch in den Studien so gewesen, dass man es kombiniert hat und schon länger vorher gegeben hatte und eigentlich klar war, es ist jetzt noch eine Krankheitsaktivität da und das Methotrexat funktioniert eigentlich nicht ausreichend, man es dann deswegen kombiniert. Also es ist nicht ein bisschen übertrieben zu sagen, sie machen hier Kombinationstherapie top-down, eigentlich machen sie eine nicht ausreichend wirksame Therapie einfach weiter und kombinieren sie mit einem neuen Mechanismus.
Naja, die ganzen Zulassungsstudien, daraus ist es ja entstanden, gehen von Methotrexat-Versagern aus. Versagern heißt aber nicht, dass der Patient dann komplett ohne Medikation und ohne Wirkung dasteht, aber halt keine Remission oder keine niedrige Krankheitsaktivität hat. Und dann wird auf top, beziehungsweise in der Regel, eins läuft weiter, kann man nur begrenzt machen, und dann on top irgendwas anderes draufgesetzt, um zu sehen, ob die Kombi besser ist als die Monotherapie. Und dann wird in den meisten Studien dann geswitcht auf die aktive Kombi, um zu sehen, wie es dann nach 3, 6, 12 Monaten aussieht. Das gilt für die meisten Erkrankungen. Umgekehrt ist es so, wenn sich dann ein neues Medikament, Wirkmechanismus sich bewahrheitet hat, dass man dann entsprechend auch gleich mit Monotherapie weitermachen kann. Also zum Beispiel bei Jackhämmern, direkter Wechsel wegen schnellen Ansprechens von Methotrexat oder Leflunomid, je nachdem, auf Jackhämmer geht natürlich.
Jetzt habe ich ja da gerade was gehört, da möchte ich ja sofort mal nachhaken. Das macht keine Nebenwirkung in der Rheumatologie, es ist so toll. Die Gastroenterologen haben da ja irgendwie andere Erfahrungen. Die haben ja Angst vor Leberfibrosen, sie haben Angst vor Lungenfibrosen, die haben Angst vor der Immunsuppression. Und wir haben ja in der Gastroenterologie gelernt, eine Polyimmunsuppression ist immer schwieriger, wenn wir 3, 4 Medikamente kombinieren, verlängern wir die Toxizität praktisch bis ins Unendliche. Und jetzt wird in der Rheumatologie, modernste Disziplin, genau das Gegenteil gemacht. Jetzt gibt man da was. Und jetzt könnte ich noch aus einem Gespräch mit Herrn Schreiber, mit dem ich mich mal leidlich streite, sagen, wahrscheinlich ist die Evidenz noch aus einer Studienzeit von 1970, als es gar keine Endpunkte gab, Und wir setzen es trotzdem ein, oder die Rheumatologen setzen es trotzdem ein. Haben wir keine Ahnung
davon? Das Problem, Max, ist, dass du ja nicht liest. Sonst hättest du ja auch die Comet-Studie gelesen, in der ja nun Methotrexat in Verbindung mit Infliximab genau gar nichts gebracht hat. Evidenzbasiert und ausreichend studiert von Brian Fegen.
Also ich war auch noch dabei, so alt ist man in der Zwischenzeit, als es Methotrexat eingeführt worden ist, in der Gastroenterologie und wir jedes Jahr an die Leber gestochen haben. Inzwischen sind wir ein paar Jährchen weiter. Methotrexat macht nichts an der Leber, Methotrexat macht auch nichts an der Lunge. Das ist nebenwirkungsfrei, das ist natürlich nicht der Fall, man muss auf ein paar Sachen aufpassen. Aber entweder es macht Nebenwirkungen, die sichtbar sind, aber hinterm Rücken passiert ehrlicherweise normal nichts. Es sei denn, der Patient nimmt es täglich, dann hat man ein Problem. Aber das ist dann ja auch eine andere Klassifikation.
Das darf gar nicht passieren, auf gar keinen
Nein,
Fall.
Nein, das darf nicht passieren.
Einmal die Woche, ne? Ganz wichtig.
Aber das ist ja eine interessante Sache. Dann reden wir ja auch wahrscheinlich von unterschiedlichen Mechanismen. Ich lese natürlich noch mehr als Herr Schreiber. Und Herr Schreiber erzählt von der Comet-Studie, die Comet-Studie heißt, und die natürlich, würde ich auch sagen, toll publizierte Studie, aber das sind Zulassungsstudien oder nicht Zulassungsstudien, Studien gewesen, die die Evidenz belegt haben mit 100 Patienten. Die Methotrexat-Studie, die wir alle nutzen und deshalb setzen wir Methotrexat leitliniengerecht in der Haltungstherapie ein, irgendwie mit 90 Patienten, total andere Endpunkte. Da könnte ich jetzt natürlich auch sagen, wenn wir das mit den heutigen Studien vergleichen, mit den harten Endpunkten, was würde rauskommen, wenn wir Methotrexat, egal ob jetzt, also Gastroenterologen werden, glaube ich, das nie lernen, aber in der Rheumatologie, bei wie viel Prozent der Patienten hilft es? Und wenn ich dann Medikament, ja, wie gerade schon von Frau Blumstein gesagt habe, wechsel, weil es gar nicht geholfen hat, gebe ich es dann nur weiter, um die Antikörperbildung gegen Antikörper zu verhindern? Oder hat es wirklich noch einen zusätzlichen Effekt? Also ich bin ja einfach ein schlichter Arzt und mir leuchtet gar nicht ein, wenn ich irgendwas kombiniere, was gar nicht hilft, mit irgendwas, was hilft, warum das besser sein soll. Warum mache ich nicht gleich eine Monotherapie und nicht gleich die effektivste?
Das Problem dabei ist die Überbrückungszeit. Das heißt, wenn ich das Methotrexat wegnehme und Pech habe und das andere noch nicht wirkt und Biologika brauchen halt manchmal auch 2 bis 3 Monate, falle ich in eine Lücke. Insofern ist es manchmal günstig. Wir reden jetzt nicht über Nebenwirkungen, sondern einfach über mangelnde Wirkung. Ich mache die Kombi und nehme dann hinten rein das Methotrexat raus und lasse das Alternativmedikament als Mono weiterlaufen.
Aber eigentlich wollen wir vor allem ja nochmal lernen aus der Rheumatologie. Gut, das ist jetzt Combo, aber wir wollen ja eigentlich lernen, was heißt Top-Down versus Step-Up. Also die Gastroenterologen machen es ganz klassisch, geben das mildeste Medikament, das sie haben, um ja keine Nebenwirkungen zu riskieren, und geben das sehr, sehr lang, Axel hat es gesagt, meistens dann irgendwie auch steroidbasierte Regime, die über viele, viele Jahre mehr oder minder funktionieren. Und dieser Sprung auf den nächsten Schritt, der fällt uns schwer. Das heißt, wir machen ein sehr, sehr ein schneckenlangsames Step-Up versus jetzt mal der andere Gedanke, kombiniert früh, um ganz früh eine Krankheitskontrolle zu erreichen. Axel hat es gesagt, es geht ja auch um die Endpunkte der Therapie, nicht nur klinische Remission, sondern wirklich auch Endpunkte der mukosalen Heilung bei uns. Was können wir da lernen? Wie können wir das für uns schlauer und schneller umsetzen? Sie haben es ja auch schon gesagt, Therapie ansprechen, zeitliches Ansprechen. Wir hatten früher Wirkmechanismen, die sind eben nicht so schnell gewesen. Die haben wir jetzt aber.
Vor allen Dingen müssen wir uns fragen, wie viel vergeben wir uns, nicht? Zu lange warten ist ja doch die Theorie zumindest da und die Praxis vielleicht auch, wenn wir das Paper ansehen, das wir noch besprechen werden, dass wir einfach schlechtere Langzeitergebnisse erzielen, wenn wir erstmal zuwarten, bis das halbe Gewebe weggefressen ist. Oder, Sie sind ja Immunologe, Herr Müller-Ladner, wenn sich die Immunologie so perpetuiert hat, dass sie nicht mehr revertiert werden kann, ist ja auch noch ein Mechanismus, wenn man zu spät therapiert.
Ja, das ist korrekt. Da kommt es aber wirklich so ein bisschen auf die Erkrankung an, weil alle verhalten sich so ein bisschen anders. Also wenn ich unseren Klassiker nehme, halt Rheumatoide Arthritis, da habe ich die Möglichkeit, bei einer hochaktiven Erkrankung so plus minus 3 Monate laufen zu lassen mit einer Monotherapie. Entsprechende Dosierung, 20 MTX, Steroide dazu. Und wenn es dann immer noch glüht, dann wird top-down gemacht, dann wird in die Vollen gegangen und dann wird kombiniert, um möglichst frühe Ruhe hineinzubekommen, damit die Gelenke geschont werden. Das ändert sich aber substanziell, wenn es zum Beispiel um große Gefäße geht. Da wird dann gleich von Anfang an hochaktiv eingesetzt, zum Teil in Kombi, um eben Organschaden zu vermeiden. Das gilt entsprechend natürlich auch für die anderen organbetroffenen Erkrankungen. Aber so ein kleines bisschen Vorlaufzeit geht meistens immer für eine Mono. Und dann muss man bloß aufpassen. Also das hängt wirklich von der Grunderkrankung ab und natürlich in welchem Zustand die Patienten zu uns kommen. Wenn natürlich jemand schon ein halbes Jahr Vorlauf hat, variable Dinge drin hatte, mal Nichtstädale, mal Steroide und entsprechend dann schon Beschädigungen da sind, wird eher Kombi-Volldosis gemacht, als dann noch zugewartet.
Da möchte ich jetzt nochmal sofort nachhaken, weil das ist ja für, glaube ich, für uns alle ein Problem. Jetzt reden wir von Top-Down. Jetzt gibt's in der Rheumatologie, weiß ich nicht, 20 Medikamente, 25 Medikamente. Was ist denn in der Rheumatologie Top-Down? Also ist es alles, was mehr ist als Methotrexat und Steroid? Oder gibt's da auch Medikamente, von denen man sagt, die wirken schneller, besser? Das ist ja was, wo wir uns so ein bisschen orientieren und wir versuchen ja manchmal selbst innovativ zu sein. Vieles gucken wir einfach in der Rheumatologie und Dermatologie ab und überlegen was, aber dann haben wir natürlich unterschiedliche Endpunkte und ich weiß nicht, zumindest soweit ich das überblicke, gibt es natürlich in der Rheumatologie so wie in der Gastroenterologie auch nicht die direkten Head-to-Head-Studien, die uns jetzt sagen, welche Therapie soll ich selektieren? Dann gucke ich vielleicht nach den Nebenwirkungen oder den potenziellen Nebenwirkungen, die auftreten können. Und von mir aus noch nach dem Dauer bis zum Wirkeintritt, weil ich einen hohen Therapiedruck habe oder so. Wir nutzen manchmal Steroide so als kleine Vortherapie, um zu sehen, wenn da irgendwas total besser wird, dann wird schon irgendwie entzündlich bedingt sein. In der Rheumatologie ist ja unter Umständen noch schwieriger. Es ist das Gelenk schon genug destruiert, wird es überhaupt noch mal besser? Wie macht also der Rheumatologe seine Selektion einer Top-Down-Therapie?
Also gut, die Leitlinien sind so, wie die Leitlinien sind. Um es ein bisschen einfacher zu gestalten, es gibt den Mini-Top-Down. Das ist immer die Frage, wie viel Prednisolon kombiniere ich zu meinem Basistherapeutikum hinzu? Erfahrungswerte, Leitlinien, Grunderkrankung, das ist das eine. Das zweite ist Head-to-Head-Studien, das gibt es tatsächlich eine Menge. Ich empfehle auch das funkelnagelneue Heft der Zeitschrift Rheumatologie, wo alle Head-to-Head reingekommen sind. Das ist auch nichts Neues. Früher war Head-to-Head Methotrexat versus Sulfasalazin, war Methotrexat versus Leflunomid, was man hatte. Heutzutage gibt es eine ganze Reihe von Bio-Bio-Head-to-Head, wo die verschiedenen Mechanismen verglichen worden sind, zum Teil sogar in Monotherapie, häufig in Kombi mit Methotrexat, um im Label drin zu bleiben. Sehr kohortenabhängig. Manche performen auch mit einer Mono gut bei hochaktiven Patienten, zum Beispiel hohe Entzündungszeichen, hohe Rheumafaktoren, geht es dann meistens auch besser mit einer Top-Down, also Bio-Bio-Kombi oder Bio-MTX-Kombi. Das gibt es, die Studien, die sind nicht sehr groß in der Zahl, gibt es aber für Vaskulitiden, für Spondylarthropathien und für Rheumatoide Arthritis. Aber wie gesagt, auch da gibt es kein einheitliches Bild. Es ist etwas kohortenabhängig und natürlich letztendlich auch patientenabhängig. Man kann so ein bisschen rauslesen, Jakemo Mono geht in der Tendenz besser Mono als TNF-Hemmer mit und ohne MTX-Kombi. Aber das gilt jetzt für die Rheumatologie. Aber unser Mini-Top-Down ist Steroid plus Steroid schnell weg.
Aber ist das eigentlich Top-Down?
Also jo, klar.
Bei uns ist das ja kein Top-Down. Das ist, sagen wir mal, alter Hut und alter Standard. Und wir wollen natürlich, das machen wir bei den Patienten, die die Erstdiagnose der Erkrankung haben. Wir würden, glaube ich, kein Top-Down, außer wenn wir hinterher dann über die Profile-Studie vielleicht reden, würden wir es nicht, oder ich würde es nicht machen. Ich würde jeden Patienten einmalig mit einem Steroid behandeln. Aber wenn ich jetzt den Patienten, ich weiß, der ist zum Beispiel steroidabhängig, der hat schon dreimal in dem Jahr das bekommen, dann mache ich doch nicht nochmal einen Steroidstoß und fange dann irgendeine Therapie an, weil dann weiß ich, also ist dann für mich kein Mini-Top-Down, sondern das ist so bei der Erstdiagnose von mir aus ein Mini-Top-Down.
Naja gut, zum dritten Mal ist vielleicht was anderes, aber ich mache es an einem Beispiel fest, Polymyalgia rheumatica, ja, kann ich, wenn es gut läuft, mit einem Steroidstoß über kontrollierte Zeit pulverisieren, komm nicht wieder, ich darf bloß nicht zu früh aufhören. sind die Gelenke ein bisschen mit dabei oder klappt es beim ersten Steroidstoß nicht nach 2, 3, 4 Wochen, kommt das Methotrexat mit rein und dann kann ich mit dem Steroid raus oder Tocilizumab oder irgendwas in die Richtung. Also insofern ist das schon top-down. Das Steroid darf man nicht bei uns nicht unterschätzen, weil manchmal die Problemlösung für die Patienten, die grundlegende Problemlösung für Patienten, es erstmal runterzukriegen, nicht anders geht als mit Steroiden. Langzeit, andere Baustelle. Und Langzeit heißt ja bei uns wirklich lange Zeit. Ja, ich hatte heute einen Patienten, der hat 2 Jahre 10 Milligramm Prednison gefuttert, hat Gott sei Dank keine Probleme gerichtet, aber das geht natürlich auch nicht.
Ich glaube, das ist der Unterschied zur Rheumatologie. Also wir haben, sagen wir mal, wenn wir uns weit dehnen, haben wir 3 Erkrankungen, indem wir die Colitis ulcerosa, den Morbus Crohn und die unbestimmte Colitis diskutieren. Rheumatologie hat so einen Sack von Erkrankungen mit dann ja auch sogar wirklich der Tatsache, dass Medikamente überhaupt nicht funktionieren, während sie bei der anderen super funktionieren. Also was weiß ich, periphere Arthritiden und zentrale Arthritiden zum Beispiel ist wahrscheinlich ein total unterschiedlicher Hut. Und dann gibt's ja auch Dinge, von denen man denkt, die müssten doch eigentlich super wirken, wie zum Beispiel Interleukin-17-Modulation, was bei den CED überhaupt nicht funktioniert, sind einfach rheumatologische Erkrankung was komplett anderes und ist gar nicht so, die Immunologie des Darmes ist nicht mit der Immunologie der Gelenke und der rheumatologischen Zielstrukturen vergleichbar.
Dass du unser Krankheitsspektrum etwas falsch wiedergibst. Wir haben auch die mikroskopische Colitis, wir haben die eosinophile Colitis, wir haben die kollagene Colitis. Also ganz so armselig ist das nicht. Das liegt natürlich ein bisschen an Frankfurt und an den Referenzpatienten gut. Wenn man das breit sieht, haben wir natürlich auch einige Erkrankungen. Und wir wissen ja auch, dass diese Erkrankungen in sich zerfallen, in beliebig viele Unterformen, die wir schlecht definieren können. Vielleicht, wo Therapieresponse gar kein schlechter Proxy ist, das zu tun. Und vielleicht ziehen wir das mal in die Rheumatologie rüber. Denn ich glaube, wenn wir immer davon ausgehen, was unser klinischer Lehrmeister, der leider vor 100 Jahren dann gelebt hat, uns mitgegeben hat an Krankheitskategorien, kommen wir vielleicht mit der modernen Welt der Biologiker auch nicht weiter, weil die Biologie spiegelt einfach nicht wider, was die klinische Intuition unserer Lehrmeister war. Ja, vermute ich mal. Aber die Rheumatologen sind weiter oder sind nicht weiter? Das ist die Frage.
Ja, aber vor allem, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns auch so ein bisschen vom Organsystem loslösen und eher die Pathways anschauen, die wir ja beide Disziplinen verwenden. Also bei uns funktionieren Substanzen, die in der Rheumatologie auch sehr gut funktionieren. Und das bringt uns ja dann davon weg, zu sagen, jeder hat nur sein Organ.
Vor allem wollen wir uns noch zum Thema wieder mal zurückbewegen. Also ja, top-down oder step-up. Und nicht die allgemeine Philosophie, welche Methoden es gibt, das Immunsystem zu beeinflussen, der Rheumatologie und Gastroenterologie. Also top-down oder step-up, was gibt es da? Und kann man mit jeder Substanz top-down oder step-up machen?
Ich denke schon. Sie muss bloß so ausgewählt sein, dass es auch funktioniert. Und das Problem ist natürlich, wir haben nicht die Möglichkeit, vor Ort zu gucken, was Sache ist. Ihr habt sie teilweise, ich meine, Darm durchbohren ist vielleicht nicht so angesagt, aber wenigstens die Mucosa kriegt man ja und wir müssen halt von außen gucken. Und deswegen sind da mehr Erfahrungswerte drin, weil wir leider versäumt haben, jedes Gelenk erstmal anzubohren, um dann zu entscheiden. Die Studien gibt es tatsächlich, sind halt nicht routinemäßig, ob der Typ jetzt B-zellreich ist, T-zellreich ist oder eigentlich vielleicht nur Fibrose drin ist, um dann die Medikamente entsprechend auszuwählen. Das ist das Defizit der Rheumatologie. Und Gefäße können wir ja sowieso gleich nicht anschneiden. Alles retrospektiv und alles mit Erfahrung funktioniert trotzdem.
Aber ich möchte nochmal den Punkt von Herrn Schreiber jetzt aufgreifen. Gibt es einen Unterschied zwischen der Rheumatologie und der Dermatologie, wenn ich jetzt Step Up nehme? Also wir haben doch immer so den allgemeinen Spruch, beim Herzen, Zeit ist Herz. Und jetzt würde ich mal sagen, Zeit ist Gelenkeinschränkung. Beim Darm ist es Zeit ist Stenose oder Fistelbildung. Und dann brauche ich doch für viele Erkrankungen möglicherweise Dinge, die ganz schnell wirken und nicht 2 Jahre wirken. Und das wäre das, was ich jetzt klassischerweise für mich als top-down verstehen würde. Und da bin ich dann sogar sehr auf der Seite von Herrn Müller-Ladner, der sagt, Steroide helfen super und so schnell. Und wenn man das erste macht, ist es dann von mir aus sogar eine tolle Top-Down-Therapie, das einzusetzen. Auch wenn wir, glaube ich, im Sprachgebrauch darunter allgemein was anderes verstehen. Aber nochmal hier wirklich auf den Punkt gebracht. ist die Zeit wichtig und muss man für den individuellen Patienten nicht dann auch doch eine individuelle Therapiestrategie haben oder bleiben wir einfach dabei, MTX kriegt jeder und dann so ein bisschen Steroid und dann gucken wir mal, was passiert und dann ist es so wie in der Gastroenterologie, dann haben wir schon mal 7 Jahre verpasst, weil das ist ja nicht ausgedacht. Wenn wir jetzt sehen, welche Patienten in klinische Studien gehen, das sind ja eigentlich Patienten, die in Zentren sind und dann sind in den großen klinischen Studien immer so typischerweise Patienten zwischen 7 bis 12 Jahren nach der Erstdiagnose und dann kriegen sie irgendwie ein Biologikum oder eine andere Advanced Therapy, weil sie vorher die noch nicht hatten.
Also ich glaube, jetzt muss man ein bisschen trennen, auch was den Zeitbegriff anbelangt. Wenn eine Entzündungserkrankung, wo das Immunsystem im Spiel ist, in den meisten Fällen sichtbar wird, ist das Kind ja schon ganz tief in den Brunnen gefallen. Da hocken dann ganz viele verschiedene immunologisch aktive Zellen und haben ihr Konzert schon aufgebaut. Das ist ja was anderes, wenn plötzlich eine Koronarie zumacht. Das Endorgan ist im Prinzip noch intakt, wird bloß von der Blutzufuhr abgeschnitten. Das heißt aber, wenn ich dann meine Wirkspiegel reinkriegen will in dieses hochentzündete Gewebe, dann braucht es einfach seine Zeit, obwohl Daten, hatten wir früher auch mal gemacht, gezeigt haben, wenn ich einen Antikörper nehme und den in die Bauchhaut spritze, der findet seinen Weg ins Entzündungsgebiet und sonst mehr oder weniger nirgendwohin. Ist ja ganz erstaunlich, weil diese Areale durchlässiger sind für Medikamente. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Einzige, was das Ganze noch ein bisschen aufmischen kann, ist die nette Flora im Darm, die ja witzigerweise oder dankenswerterweise bei unseren Erkrankungen erstmal
stimmt
keine
nicht,
Rolle spielt.
Stimmt das nicht, heißt, stimmt die nicht, Entschuldigung.
Doch, stimmt ja, schon.
Also da gibt es doch Dutzende von Mikrobiomstudien.
Ja, die alle leider kein Ergebnis gebracht haben.
Das ist
ja
bei uns auch verwendbar. So.
Das ist ganz ja bei uns auch so.
Da würde ich sagen, differenzieren wir nicht.
Ja, da würde ich sagen, wenn es so toll wäre, dann würde es wirken. Also da muss ich Herrn Müller-Ladner mal recht geben. Jetzt haben wir ja wirklich lange über die Konzepte...
Wirken bei dir Mikrobiomtherapien in Frankfurt?
Wir machen ja evidenzbasierte Medizin, anders als im hohen Norden. Und nach evidenzbasierten Medizin, muss ich sagen, wirken die derzeit nicht. Nicht für konstitutive Darmerkrankung. Wir reden nicht über Clostridieninfektionen und sonst was.
Dann sind wir doch auf einer Linie hier mit Herrn Müller-Ladner, dass es jede Menge Neues gibt in beiden Krankheitsgebieten und keine Evidenz, nicht?
Aber ich würde jetzt nochmal, wir sind ja jetzt schon lange in dem Thema jetzt eingefahren, ich würde nochmal den Sprung machen. Herr Schreiber hat gerade ja schon mal die Profilstudie so ein bisschen angerissen und wir haben gerade diskutiert, muss man Patienten früh oder spät handeln, kann man überhaupt irgendwas erreichen? Und das ist ja mein enges Konzept von Top-Down oder Step-Up. Und wir haben ja alle bei der ECHO Anfang des Jahres die Daten der Profilstudie zum ersten Mal vorgestellt bekommen. Die sind mittlerweile in Lancet auch publiziert worden. Und Herr Professor Schreiber könnte eigentlich jetzt mal die Studie wunderbar zusammenfassen. Dann haben wir mal was, wo wir im weiteren Verlauf noch mal reden können.
Wir ziehen jetzt mal das Paper des Monats vor. Und die Profilstudie ist das, was ich Ihnen vorstellen will. Eine Studie, die gerade, wie erwähnt, in Lancet Gastroenterology, Hepatology erschienen ist und die ein, wie ich finde, ein Landmark-Experiment zeigt, nämlich die Nutzung von Infliximab im Schnitt 12 Tage nach Diagnose des Morbus Crohns als Top-Down-Therapie gegen einen Step-Up-Arm. Biomarker Stratified Comparison of Top-Down versus accelerated step-up treatment strategies for patients with newly diagnosed Crohn's disease, a multicenter, open-label, randomized controlled trial. Dieses wurde mit dem Erstautor Nurulamin Noor veröffentlicht und beschreibt eine große englische Studie an fast 400 Patienten mit neu diagnostiziertem Morbus Crohn. Die Idee war, einen neuen Biomarker einzusetzen, um dann zu zeigen, dass diejenigen Patienten, die mit dem Biomarker als Risikopatienten identifiziert wurden, besonders gut fahren auf eine Top-Down-Therapie mit Infliximab, verglichen mit einem Step-Up-Mechanismus. Nun, der Biomarker hat nicht funktioniert. Dabei kam nichts raus, der hat die Patienten nicht stratifiziert in Risiko oder nicht. Aber was übrig blieb, waren immerhin fast 200 Patienten in jedem Arm, die entweder mit Infliximab Top-Down oder Step-Up behandelt worden waren. Als Hauptendpunkt wurde die Steroid- und Surgery-Free-Remission gemessen, also keine Steroide an Bord und auch keine chirurgische Intervention. Und die erreichten immerhin 79% der Patienten in der Top-Down-Gruppe im Vergleich zu nur 15% der Patienten der Step-Up-Gruppe. Das zeigten auch die übrigen Endpunkte, die es dann gab, von Endoskopie bis CRP. Das war unerwartet eindrucksvoll. Die mittlere Zeit bis zum Einsatz des Biologikums oder eben halt der Step-Up-Strategie bis zur Randomisierung waren 12 Tage nach Diagnose, also absolut frisch diagnostizierter Morbus Crohn. Und was man hier ganz klar sieht, ist eben halt den Wert des Einsatzes eines frühen Biologikums wie Infliximab. Zwei Fragen stellen sich hier natürlich. Das eine ist, sind die Daten transportierbar aus dem englischen Gesundheitssystem in das deutsche? Ich denke prinzipiell ja. Die Unterschiede könnte sein, dass sie in Deutschland nicht so groß sind, weil in England gibt es doch erhebliche Probleme immer noch, zu den teureren Therapien zu kommen. Also das, was sich Access nennt, ist dort deutlich schlechter als in Deutschland. Aber ich denke mir, die Ergebnisse sind so massiv unterschiedlich, dass sie auch in das deutsche System transportiert werden können. Und die andere Frage, die wir sicherlich auch miteinander hier gemeinsam diskutieren, ist, was ist mit den anderen Biologika? Ist das ein Ergebnis, das nur für das Infliximab steht? Und ich würde sagen, momentan ja. Ich halte die Ergebnisse auf keinen Fall für übertragbar auf ein beliebiges Biologikum, sondern würde sie erstmal als reines Infliximab-Ergebnis interpretieren. Die Publikation finden Sie entweder über eine Suchmaschine oder in PubMed. Sie ist in Lancet Gastroenterology and Hepatology erschienen, in der Ausgabe 9 auf den Seiten 415 bis 427. Und das Wichtigste, sie ist Open Access, das heißt, jeder kriegt das PDF. Einfach durch draufklicken. Ja, solche Ergebnisse sind natürlich für uns Gastroenterologen elektrisierend. Wie ist das in der Rheumatologie? Sie machen doch Step-Down, Step-Up schon eine ganze Weile. Inklusive, wenn ich mich richtig erinnere, sogar vor der Manifestation der rheumatoiden Arthritis.
Das ist korrekt. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die Risikopatienten in Angriff genommen haben, also entweder Arthralgien und oder mit Rheumafaktoren und verschiedene Medikamente, die in Label schon später verwendet werden können, genommen haben. Und mit fast allen konnte man letztendlich den Ausbruch der rheumatoiden Arthritis verzögern. Problem dabei ist, Off-Label ist Off-Label. Insofern müsste man dann die Diagnostik so umändern, dass die Diagnose früher gestellt werden kann. Aber funktioniert.
Warum macht nicht natürlich jeder bei Ihnen jetzt eine Top-Down-Therapie, wenn das so gut funktioniert? Wir waren vorhin beim Methotrexat, wir haben das lange diskutiert, dass man die Leute auf Methotrexat mit Steroiden erstmal ankocht und so weiter. Wenn das wirklich besser ist, warum ist die Rheumatologie nicht eine Welt der Top-Down-Therapie?
Wie gesagt, es gibt die Definition der Top-Down ist, ob man das Cortison oder Prednisolon mit reinnimmt oder nicht. Wenn man es nicht mit reinnimmt, dann ist es tatsächlich, man erlaubt sich eine kurze Vorlaufzeit als Step-Up, bei der man weiß, es geht nicht so viel kaputt, dass man Top-Down von Anfang an machen müsste.
Up ist sozusagen die Vorlaufzeit, ist, um sicher zu sein, die Diagnose stimmt oder was auch immer. Also, oder warum?
Weil die meisten oder die viele, viele Patienten kein Top-Down brauchen, gut, bis auf diejenigen, die so
dann sind sie bei uns im Colitis Ulcerosa-Paradigma. In dem Paradigma, dass wir Patienten haben, die wir auch auf dem 5-ASA führen können und wir gar nicht viel brauchen. Also ganz leichte Erkrankungsformen. Die wollen sie ausscheiden. So, aber dann müsste es doch gleich mit dem Biologikum zur Wahl gehen. Das müsste doch das sein, was bei Ihnen passieren müsste.
Das könnte passieren, wenn es denn so wäre, dass die entsprechenden Studien überzeugend sind, über Leitlinien umzuschreiben. Funktionieren tut das. Ich sage Ihnen ein Beispiel dazu. Patient hat zum Beispiel einen gewissen Lebervorschaden. Methotrexat geht nicht, Leflunomid geht nicht. Wir fangen mit TNF-Mono an, funktioniert wunderbar. Das Geld spielt eine klitzekleine Rolle, weil natürlich die Biologika oder die Jackhammer von der Dimension her so viel höher sind, dass natürlich, wenn wir das überall machen würden, die Kosten so deutlich nach oben gehen würden, dass der Block reingesetzt wird. Und wie gesagt, es gibt viele Patienten, die mit Mono-Standard Methotrexat, Leflunomid bei der rheumatoiden Arthritis gut laufen, ohne dass sie eine Kombi brauchen. Das ist durchaus etabliert und wenn wir sie früh erwischen, brauchen wir auch nichts anderes. Funktionieren tut selbstverständlich, klar.
Letztens hat mir ein englischer Arzt erzählt, bei ihm kostet die Gabe eines Anti-TNFs pro Spritze 10 Pfund. Wenn Sie das hätten, würden Sie dann überall Top-Down-Anti-TNF einsetzen?
Es würde sicherlich häufiger gemacht werden. Wie gesagt, es gibt Methotrexat-TNF-Head-to-Head-Studien, wo das TNF-Mono nicht immer überzeugend besser war. Es war ein Tickelchen besser, aber nicht überzeugend besser. Die Studien gibt's. Und das Nebenwirkungsprofil von Methotrexat und TNF ist unterschiedlich. Gibt es ja unterschiedliche Spielregeln, wann man es nehmen darf und wann nicht, zum einen. Und zum anderen, sagen wir so, nicht jeder Patient will auch spritzen. Es gibt ganz viele Menschen, die froh sind, wenn wir was Orales anbieten können. Deswegen ja auch die Jackhämmer, die eigentlich einen Siegeszug hinter sich haben, weil sie als Tabletten mit begrenzten Nebenwirkungen von der Einnahme her sehr, sehr gut wirken. Gut, da gab es jetzt andere Probleme, wie wir alle wissen. Viel Diskussion, eigentlich Rauch um wenig, aber jedes Medikament ist anders und jeder Patient ist auch anders, hat auch seine eigenen Bedürfnisse. Es ist Qual der Wahl. Ich meine, wenn es nur zwei gäbe, so wie am Anfang, da hätte der Patient dann sagen müssen, Patientin, ich nehme das, Nebenwirkung hin oder her. Oder es gibt halt gar nichts. Jetzt haben wir 20 Medikamente zur Verfügung. Jetzt kommen die Begehrlichkeiten, natürlich null Nebenwirkungen, maximale Wirkung.
Aber müsste dann nicht ganz, ganz einfach sein, zu sagen, jetzt wo wir verschiedene Wirkmechanismen haben, wir fangen früh an, um dann möglichst früh auch eventuell zu deeskalieren. Klar. Und wenn es nicht funktioniert, können wir noch was anderes nehmen oder mit dem gleichen Wirkmechanismus nochmal reingehen. Was ist da so schwer dran? Also was fällt uns da?
Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, Frau Blumenstein. Die Kunst ist in der Tat und die Notwendigkeit, wenn man über ein Top-Down redet, auch von einem Early-Out zu reden.
Ja. Jetzt möchte ich mal ganz knallhart dazwischen. Das ist ja jetzt eine total akademische Diskussion, aber ich habe mit großer Aufmerksamkeit den Profildaten von Herrn Schreiber gelauscht. Und jetzt sagt mir Herr Müller-Ladner, wir müssen alles individuell bei jedem einzelnen Patienten machen. Und wir können die Patienten ja nicht richtig differenzieren, weil wir in der Gastroenterologie definitiv nicht die prädiktiven Parameter haben, in der Rheumatologie auch nicht. Sonst würde er nicht sagen, wir müssen alles genau überlegen. Und jetzt nehme ich die Profile-Studie, dann wirkt die Top-Down-Therapie bei wie viel? Fast 90%, 87% und die Step-Up-Therapie beim Drittel der Patienten. Ich brauche doch gar nicht mehr zu überlegen, wenn ich jetzt eine Top-Down-Therapie mache, weil ich dann bei allen Patienten bahnbrechenden Erfolg habe. Und jetzt nehmen wir den Preis, machen wir es mal so, wie jetzt gerade gesagt, in England, da ein paar Pfund oder bei uns ein paar Euro für eine Therapie. Würden wir dann noch überlegen, wenn wir jetzt nicht die Kostenfrage überlegen müssen? Weil das ist doch dann eigentlich einfach, ne?
Also, das ist ein bisschen viel Theorie jetzt, weil die Preise sind bei uns so, wie sie sind. Ja, und da wird sich auch nichts dran ändern. Es gibt Regionen tatsächlich, wo Biologika oder neuere Medikamente für ein paar Euro hergegeben werden. Bei uns kosten die halt fünfstellig plus. Das ist die eine Seite und da kommen wir nicht drum rum. Das zweite ist, um es mal plakativ zu sagen, wenn ein Patient in die Ambulanz kommt, ich habe 20 bis maximal 30 Minuten Zeit, muss ihn untersuchen, Diagnose stellen, schallen, aufklären. Und das macht einen Unterschied, ob ich ein oder zwei Medikamente aufkläre, wenn ich es richtig mache. Also ist es immer gut, man hat eine Karte zur Hand, stellt einen Patient drauf ein. Wenn er nach 3 Monaten wiederkommt, karte ich danach, ohne dass der Patient Schaden hat. Das ist individualisierte Medizin, aber natürlich keine optimale Medizin, wo ich 3 Stunden pro Patient Zeit habe, mit ihm alles zu besprechen und dann anzufangen. Plus alle Laborwerte, die ich brauche. Ich brauche ja zum Beispiel für einen TNF-Hämmer brauche ich vorher ein Gamma-Interferon-Release-Assay, TBC-Screening. Ich brauche eigentlich, wenn ich einen IL-6-Hämmer einsetze, vorher das Wissen hatte, mal eine Divertikulitis gehabt. Ich brauche meine Hepserologie. Also aus dem Handgelenk ist es ja nicht so, was man da machen kann. Insofern sind wir schon schnell genug.
Ja, aber jetzt wieder der böse Punkt. Wenn ich den 80% oder 90%igen Shot habe, der hilft, dann rede ich einmal lange und dann habe ich als Rheumatologe, wo es ja einen großen Mangel gibt und die Patienten ein paar Jahre warten müssen, bis sie mal zum fähigen Rheumatologen kommen, viel mehr Zeit für die Patienten, weil die ja nicht immer wiederkommen und ich nicht immer alle 6 Monate, was nicht richtig funktioniert hat, anders machen. Würde bei uns ja, glaube ich, genauso zutreffen. Also deshalb nochmal meine Frage, man könnte ja auch sparen, also Kosten im Gesundheitssystem sparen, wenn was helfen würde. Vielleicht ist es ja gar nicht so. Ich meine, das hat sich ja nicht durchgesetzt, auch in der Gastroenterologie. Wir haben ja schon Step-Up-Top-Down-Studien vor 10 Jahren gehabt.
Ja.
Die haben nicht so viel andere Dinge, sagen wir mal, mit schlechterem Studiendesign vielleicht gezeigt als heute. Und trotzdem hat sich nicht durchgesetzt. Und die Frage ist doch, warum hat sich nicht durchgesetzt? Nur wegen der Kosten oder auch wegen der Wirksamkeit?
Ja, sicherlich auch wegen der Kosten. Aber jetzt einfach von der Dimension her, 3 bis 6 Monate hat man in der Rheumatologie meistens Zeit, um die Entscheidung zu treffen, um trotzdem nach einem Jahr oder 2 wieder auf dem Minimum an Medikamenten zu sein. Notfälle, hochakute Dinge ausgenommen. Also wenn ich eine Vaskulitis habe und die Niere beschädigt werden ist, dann muss ich natürlich alles auffahren, was geht. Aber bei einer normalen entzündlichen Erkrankung, ich meine, entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen haben nach wie vor 5 Jahre Vorlaufzeit, bevor jemand draufkommt, dass es eine Spondylarthropathie ist. Ja. Auch im gegenseitigen Wechselspiel. Die Rheumatologen sollten immer fragen, wenn jemand eine HLA-B27-positive Spondylarthropathie hat, ob Patient auch Durchfälle hat, was nicht gemacht wird. Und die Gastroenterologen ist auch immer gut, wenn sie mal fragen, haben sie Gelenkschmerzen beim Crohn oder Colitis und mal einen Schallkopf auf die Hand draufhalten oder Wirbelsäulen-MRT machen. Also da gibt es vieles zu verbessern, gerade weil nicht alle Medikamente, also ein Integrinhemmer tut bei uns halt einfach nicht, weil er hat einen falschen Kombipartner. Ja, Interleukin 17 tut halt peripher nicht, an der Wirbelsäule wunderbar und so weiter. Also um mal die praktische Medizin und nicht die akademische Medizin so in den Vordergrund zu stellen.
Ist denn, also wir haben ja immer den Eindruck, dass in der Rheumatologie die Behandlung und die Algorithmen strukturierter sind als in der Gastroenterologie. Jetzt habe ich heute manchmal auch das Gefühl, das ist strukturiert, aber das ist strukturiert durch Aussitzen und Zuwarten und Gucken und es wird schon nicht so schlimm sein. Oder ist es wirklich strukturierter, weil einfach mehr Optionen da sind und man damit auch längere Erfahrungen hat?
Also die Schlüsselereignisse sind immer Diagnosestellen, ganz wichtig. Bei unklarer Diagnose wird es ein bisschen anspruchsvoller. Remission induzieren, mit welchem Muster auch immer. Und dann darf man langsam auch wieder rausgehen. Das Reingehen ist strukturiert, das Rausgehen sind wir noch am Arbeiten. Weil die Remissionsleitlinien oder die Ausschleichleitlinien so nach und nach erarbeitet werden.
Ich glaube, da sind wir dann genauso. Ne? Wir wissen auch nicht, wann wir aufhören sollen. Wir können eher sagen, wann wir anfangen sollen. Und wir sind auch gerade dabei, für einzelne Medikamente Deeskalationsstudien zu machen und vielleicht eines der Medikamente zu stoppen. Das wäre vielleicht nochmal eine wichtige Frage. Wie legt der Rheumatologe
das fest? Also, welche Basis siehst du denn für Deeskalation, Axel? Welche pathophysiologische Basis?
Also für mich wäre natürlich in der Gastroenterologie relativ einfach und da haben wir, glaube ich, mehr Vorteile als der Rheumatologe, wenn ich mein Therapieziel, was ich mir vorher gesetzt habe, erreicht habe, das ist stabil erreicht und gute Daten haben wir ja für die Mucosa-Heilung unter einer Therapie und wenn wir wissen, dass der Patient eine biochemische Remission, eine klinische Remission und eine Mucosa-Heilung hat und ich setze eine Therapie ab, dann hat er eine relativ hohe Chance, dass es gut bleibt. Wenn er dagegen das nicht hat, also nur klinisch gut ist und die Mucosa brennt noch, dann wird es in der Regel nur eine ganz kurze Zeit gut gehen. Das ist jetzt meine Frage auch an den Rheumatologen. Wenn ich hier eine Kombinationstherapie habe, wenn ich dann deeskalieren will, also wenn ich jetzt wirklich einen Top-Down mache, gibt es Studien, gibt es Evidenzen, gibt es Daten, was besser ist? Und ich könnte ja auch sagen, jetzt hat super gewirkt und Methotrexat hat immer gewirkt. Ich setze das Biologikum ab, den Jackhammer ab und lasse es mit MTX weiterlaufen. Bei uns glaube ich, und wir wissen es ja ehrlicherweise für alle anderen Moleküle noch nicht, wir wissen nicht für Interleukin 23 Blocker, für Jakis und so weiter, was da sinnvoller ist abzusetzen. Wir können es eigentlich anhand der Studienlage nur relativ gut für die Anti-TNFs sagen. Aber wie ist es in der Rheumatologie? Weil da gucken wir ja immer, und das ist ja das, was wir in den nächsten Jahren, glaube ich, alle herausfinden müssen.
Kommt auf die Grunderkrankung an. Die meisten Studien, die gemacht worden sind, waren dahingehend, dass man sagt, das Zusatzpartner zu Methotrexat, das Methotrexat wird weggelassen und dem Monotherapie Biologikum Jackhammer wird weitergelaufen. Das ist meistens gut gegangen. Also die Reduktion geht. Die andere Erkenntnis, die wir haben, es gibt ja die entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen, die ja das Zwischenteil Methotrexat, Leflunomid nicht kennen, weil es nicht wirklich funktioniert an der Wirbelsäule und dann gleich aufs Biologikum geswitcht worden ist. Und da war es ganz einfach so, wenn man es weglässt, 50-50 Chance so grob, dass es wiederkommt.
Das
kann man aber
so
machen, ja, weil man schnell wieder einsteigen.
Also ich komme mit einer 50-50 Chance, sind wir hochzufrieden. Bei uns ist das Problem, zumindest soweit wir es bislang ordentlich ausprobiert haben, das gibt es eigentlich nur für das Infliximab in meinem Wissen, dass halt die Wiederkommensrate 90 und mehr Prozent ist.
Ja, die Frage ist ja immer die, macht das was, geht was kaputt in der Zwischenzeit oder merkt man nur,
die Strategie? Ja, die Frage ist, wie viele Patienten kriegt man wieder? Also zumindest in unseren Krankheiten ist es so, wenn dann wieder begonnen wird, dann ist das vielleicht jeder zweite Patient, wo es wieder so gut wird. Was wir natürlich noch nie probiert haben, ordentlich und aufgeschrieben ist, was wir mit dem restlichen Vielzahl von Therapien machen, wenn wir schnell bei das anderem reingehen würden, ob wir dann zum Ziel kommen, wahrscheinlich schon nicht.
Also da haben wir den Luxus, dass wir natürlich mehr Auswahl haben. Das ist klar, wenn ich jetzt zum Beispiel Infliximab wegnehme, fängt wieder an, dann kann ich einen anderen TNF-Nehmer nehmen und der hat von der statistischen Seite ja genauso ein gutes Ansprechen wie vorher, beziehungsweise erster TNF immer, zweiter TNF immer gut, der dritte funktioniert dann nicht mehr, dann muss man auf was anderes wechseln. Also die Regeln sind schon etabliert.
Aber da scheint ja Rheuma dann ganz anders zu sein. Bei uns ist es ja eher so, wenn der erste nicht funktioniert hat, funktioniert der zweite schon mal, also in Studien 20% schlechter, der dritte funktioniert dann noch bei 4-5% der Patienten überhaupt. Das ist ja bei uns nicht so eine ganz richtige Strategie, muss man sagen, obwohl jetzt die letzten Deeskalationsstudien haben ja gezeigt, dass man die meisten Patienten doch wieder einfangen kann, wenn man es gibt. Und das entspricht ehrlicherweise nicht meiner klinischen Erfahrung. Wenn man Patienten pausiert hat, dann hat ein Teil eine allergische Reaktion auf ein Anti-TNF bekommen, wenn man nach einem Dreivierteljahr wieder angefangen hat und gefühlt die Hälfte hat nicht mehr richtig angesprochen.
Und die Frage ist ja auch, welches Anti-TNF wir einsetzen. Ich behaupte ja, und das ist ja nie bei uns ausgekostet worden, dass es auch durchaus einen Unterschied gibt zwischen den Anti-TNFs in ihrer Wirksamkeit. Und wenn wir hier nochmal zu Top-Down versus Step-Up kommen, dann sind unsere Daten immer nur mit Infliximab gemacht.
Ich würde ja gerne nochmal in den letzten Minuten der Diskussion vielleicht einen weiteren Punkt angreifen und angehen, und zwar nochmal einen Blick in die Zukunft doch hineinzugeben und zu gucken, was der Rheumatologe da anders macht als der Gastroenterologe. Also wir waren uns irgendwie einig, man sollte vielleicht möglichst früh behandeln. Und dann haben wir ja so Patiententypen, die wir auch möglichst früh aggressiv behandeln. Und das sind bei uns ehrlicherweise ja eher klinische Parameter. Also wir haben den Patienten mit dem ausgedehnten Befall, mit dem starken Gewichtsverlust, den Patienten, der steroidrefraktär ist. Das sind die Patienten, wo wir denken, und da sind wir uns, glaube ich, alle in der gesamten Gastro-Community einig, das ist ein Patient, der eher geeignet ist für eine Top-Down-Strategie. Aber wir haben ja keine, sagen wir mal, einfachen, messbaren, soliden Parameter, einfach nur Klinik. Gibt es in der Rheumatologie irgendwas mit noch mehr Medikamenten, was sagt, na, das ist doch jetzt ein Patient für dies, für jenes? Oder wird es auch alles nur klinisch gemacht?
Hätten wir gern, funktioniert aber mangels der Zusatzinformation direkt aus dem Gelenk oder Gefäß oder Bindegewebe nur eingeschränkt. Head-to-Head-Studien macht niemand, weil dazu braucht man eine Menge Geld und die wenigsten haben das und die Firmen haben so ein bisschen Bedenken, weil das dann immer so Angst vor Infektionen ist. Und da wir ja nicht so viele sind, wie du so schön gesagt hast, wir betätigen uns im Moment gerade auf den rheumatologischen Gebieten, wo noch nicht so viele Medikamente etabliert sind, die zu etablieren, also Myositiden, Lupus und ähnliche Sachen. Ich rede jetzt nicht von der CAR-T-Cell-Therapie, weil das ist dann so eine andere Dimension, so als Allerweltswaffe, wenn überhaupt nichts mehr geht. Da muss man noch ein bisschen Erfahrung sammeln.
Aber dann könnten wir doch unsere gastroenterologische Welt ein bisschen einfacher stricken. Wir haben jetzt nicht diese Vielfalt der Erkrankungen und könnten sagen, wir könnten uns, wenn wir es uns überlegen, jetzt so gestalten, dass wir sagen, ja, bei denen, wo wir, Axel hat es gesagt, die Features haben, die uns schon suggerieren, das könnte kompliziert werden im Verlauf, dass wir sagen, da steigen wir top-down ein, ohne zu zögern, zumindest bei Morbus Crohn. Ich finde die Studie, die Stefan Schreider vorgestellt hat, hier sehr, sehr suggestiv. Und dann sagt man, im Exit geht es eben darum zu schauen, habe ich vielleicht ein Medikament, was keine Nebenwirkungen hat, warum muss ich dann überhaupt raus? Aber wenn es gut funktioniert und es gibt aber irgendwelche Unverträglichkeiten, Hautausschläge oder wir haben einen Wirkverlust, dann kann man sagen, okay, dann gehen wir vielleicht auch raus, wenn alles stabil ist im Darm. Ja, ist das jetzt zu simpel gedacht?
Das darf man jetzt nicht vergessen. Alle unsere Exit-Studien, die wir haben, sind Patienten, die nach der traditionellen Weise mit Infliximab behandelt worden sind. Also erst zu Tode quälen mit Azathioprin und dann irgendwann Infliximab einsetzen. Speziell diejenigen, die wir jetzt hier so vorpräsentiert gekriegt haben von vor 5 bis 10 Jahren, als sie wirklich konservativ waren mit dem Biologika. Wir wissen überhaupt nichts über die Infliximab-Therapie, wenn sie tatsächlich top-down innerhalb von 12 Tagen gegeben wird und die Chance, dass man tatsächlich dort hinausgeht.
Es gibt aber mehrere TNF-Hämmer, die zugelassen sind für die IBD, oder sehe ich das falsch?
Ja, es gibt das Infliximab, das Adalimumab und das Golimumab. Nun haben wir aber nicht gleich viel Erfahrung. Und wenn wir über Infliximab die ganze Zeit sprechen, dann muss uns klar sein, dass das natürlich unser Prototyp ist, bei dem relativ viel Wissen einfach erzeugt wurde, weil es das historisch älteste ist. Ja, wir waren dabei, Möbel-Ladner, dass wir über das Anti-TNF viel gesprochen haben und Top-Down. Nun, andere Therapien, sind die vielleicht noch besser geeignet? Also ich denke mal an die Immunologie, wo dann über Anti-IL-23 und Reprogrammierung vielleicht nachgedacht wird. Dann haben wir noch die JAK-Inhibitoren, bei denen ich gar nicht weiß, ob die haben, wenn man sie ganz früh nutzt, vielleicht auch spezielle Effekte hätten. Was würde der Immunologe dort sagen? Ist das so, dass da Anti-TNF eine besondere Rolle spielt? Oder ist vielleicht die falsche Substanz, mit der wir so starten?
Nö, nicht unbedingt. Aber die Variabilität der rheumatischen Erkrankungen ist zu groß, als dass man immer ein Medikament einer Erkrankung zuordnen kann. Mit ein paar kleinen Einschränkungen, also IL-12-23-Achse funktioniert im Gelenk nicht so wirklich, auf der Haut sehr, sehr gut, an der Wirbelsäule müssen wir noch sehen. Bei den JAK-Hämmern kommt es ein bisschen drauf an, wie das Profil ist. Es ist ja schon so, wenn man die Immunologie und die Pathophysiologie sieht, dass die gehemmten Stoffwechselwege nicht deckungsgleich sind bei den 4 JAK-Hämmern, deswegen auch die kleinen Unterschiede, aber die so universell hemmen, dass sie zumindest in der Rheumatologie bei vielen Erkrankungen wirken. Wie gesagt, zugelassen bei entzündlichen Gelenkerkrankungen, Wirbelsäule zum Teil auch, machen gerade ihren kleinen Siegeszug weiter mit Lupus, also Kollagenosen und Myositis. Das ist so ein bisschen advanced Methotrexat, weil es schneller und besser wirkt, auch im 1:1-Vergleich. Trotzdem nochmal gesagt, ist ein eigenes Nebenwirkungsprofil, die eigenen roten Handbriefe, die ein bisschen doch zu deutlich rausgekommen sind, als dass es notwendig gewesen wäre und natürlich auch ein gewisser Lerneffekt über die Zeit.
Würden Sie da jetzt Entwarnung geben?
Sind welche Patienten? Ich würde für Europa unter Beachtung der Kautelen Entwarnung geben. Das wird unsere Fachgesellschaft auch noch ein bisschen neutralisieren, dass nicht jeder Patient, der einen JAK-Hämmer kriegt, gleich einen Herzinfarkt kriegt. Und es war ja damals, alle kennen ja diesen alten, ich sage jetzt nicht einen Produktskandal, wo einfach die andere Indikation, doppelte Dosierung und so ähnlich ist es bei der einen Studie mit dem JAK-Hämmer auch gelaufen. Wir nehmen nicht so hohe Dosierungen und es sind nicht nur die älteren Patienten und das genau ist rausgearbeitet worden. Insofern, die meisten Patienten würden auch ungern auf die JAK-Hämmer verzichten, da sie jetzt schon eingeführt sind, was nicht heißt, dass die Biologika entweder einen Wert verloren haben oder nicht mehr notwendig sind, wie es Methotrexat auch nicht. Wir brauchen wirklich alles für die Variabilitäten, die wir in unserer Rheumatologie haben. Also keines der Medikamente, das zugelassen ist, ist aufgehört worden, weil ein anderes
auf dem Markt war. Gibt es denn schon Early-Studien für JAK-Hämmer in der Rheumatologie?
Die laufen auch an, ja. Aber das ist natürlich jetzt durch diese rote Handgeschichte ein bisschen eingebremst worden und alles ein bisschen vorsichtiger geworden, damit Studien zu machen.
Aber das finde ich ja jetzt mal interessant, dass die Rheumatologen, die den Gastroenterologen eingebrockt haben, dass man rote Handbriefe überhaupt beachten muss. Denn wir haben ja in der Gastroenterologie all diese schlimmen Dinge, wir können die ja nicht beobachten. Wir haben ja auch jetzt mittlerweile viele Patientenjahre in den klinischen Studien, können die Patienten nachbeobachten. Ja. Und ehrlicherweise sind alle diese Signale nur in den rheumatologischen Patientengruppen erhoben worden.
Also, um das nochmal richtig zu stellen, es war eine einzige Studie mit einer extrem hohen Dosierung außerhalb von Europa. Die großen zusammenfassenden Studien, best ist die Checkpoint-Studie, bei der alle JAK-Hämmer in Registern Real Life hineingeworfen wurden, die Signale sind nicht so, dass man sagen muss, dass ein Patient irgendwie gefährdet ist. Klammer auf, ab dem Alter von 75, wenn sowieso 1000 Komorbiditäten dazukommen, sind die Spielregeln grundsätzlich anders.
Na gut, im Alter von 75 das heißt, reden wir ja nicht mehr über Top-Down.
Nee, aber wir würden uns auf der anderen Seite auch nicht trauen, doppelte Dosis bei Jackhammern zu geben.
Also ganz konkret macht, fragen, ja? Top-Down für einen Jack-Inhibitor wäre ja, die Steroide zu ersetzen. Ist die Rheumatologie das schon?
Ja. No, nein, noch nicht, weil dafür sind sie immer noch ein bisschen zu träge. Ich meine, die Jackhammer kommen nach 4 Wochen, wenn es gut läuft.
Und 4 Wochen?
Ein bisschen schneller. Ja, ja, aber dann muss es alles gut laufen. Aber die 4 Wochen muss man halt überbrücken. Also ohne Steroide wird es nicht gehen.
Ah, deshalb hat der Rheumatologe gar kein, das ist ja dann alles gar kein Top-Down. Wenn ein Medikament, was bei uns für klinische Parameter 2 Tage braucht, in der Rheumatologie 4 oder 8 Wochen braucht, ist ja schon, geht ja in Jahrestendenzen in der Gastroenterologie.
Das sind richtige Schnecken in der Rheumatologie.
Ja, natürlich. Genau.
Das war doch ein hervorragender, zusammenfassender Schlusssatz. Wir hatten großes Vergnügen und bedanken uns natürlich bei Professor Müller-Ladner für die prima Impulse und für unser wie immer kontroverses Gespräch. Bedanke ich mich natürlich bei Professor Schreiber und bei Professor Dignas. Und ganz zum Schluss gilt natürlich wie immer, leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch.